2016, da wurden ungefähr 1000 Männer und Frauen befragt, was für sie ein großer Liebesbeweis ist. Und die Befragten haben ganz unterschiedliche Antworten gegeben, wie ihr euch sicher denken könnt. Da waren Leute dabei, die haben gesagt, wenn die Person meine Eigenheiten akzeptiert, so wie ich bin, das ist für mich ein richtiger Liebesbeweis. Andere sagten auch, oder ich sag mal, Top-Antworten waren auch, die Person kümmert sich um mich, wenn es mir nicht gut geht. Oder die andere Person nimmt mich liebevoll in den Arm. Das ist für mich ein Liebesbeweis. Andere ganz klassisch, wenn die Person mir sagt, dass er oder sie mich liebt. Und wieder andere meinten, wenn die Person mir ein Geschenk macht, wo man merkt, ah, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das ist ein richtiger Liebesbeweis. Es gibt viele Wege, einem anderen Menschen zu zeigen, dass man ihn liebt. Das gilt neben dem Partner natürlich auch für die Familie oder auch für Freunde. Dort drückt sich dann Liebe vielleicht manchmal unterschiedlich aus, aber auch das ist Liebe. Aber an diesen Liebesbeweisen von eben wird schon deutlich, dass Liebe nicht einfach nur ein abstrakter Begriff ist, irgendwas Theoretisches. Liebe zeigt sich, Liebe beweist sich, Liebe wird sichtbar in unserem Handeln. Und weil es niemanden gibt, der größere Liebe hatte als Jesus Christus, wollen wir uns heute anschauen, wie seine Liebe aussieht und wie sein Liebesbeweis für uns aussieht. Wir wollen uns gemeinsam einen Bibeltext anschauen, der uns eindrücklich diese Liebe von Jesus zeigt, der uns aber auch herausfordert heute, herausfordert, diese Liebe nachzuahmen und uns von Dingen fernzuhalten, die dieser Liebe widersprechen. Das Thema der heutigen Predigt lautet Lieben wie Jesus. Lieben wie Jesus. Der Predigttext, der kommt aus Epheser 5, die Verse 1 bis 6 und ich mache damit weiter in meiner Epheser-Reihe. Und der erste Punkt, über den wir sprechen werden, ist opferbereite Liebe, wem wir nachahmen sollen. Die ersten zwei Verse möchte ich zunächst lesen. Dort heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unser Bibeltext beginnt hier direkt mit einer sehr starken Aufforderung. Seid Nachahmer Gottes. Ein Nachahmer zu sein bedeutet nicht, die andere Person zu werden, sondern dass unsere Worte und unser Verhalten den Worten und dem Verhalten dieser anderen Person ähnlicher wird oder gleicht. Wir sollen nicht Gott werden, sondern wir sollen ihn für uns zu einem Vorbild nehmen und ihm immer mehr nachahmen. Und was das genau bedeutet, was das konkret meint, wird in der zweiten Aufforderung deutlich, die er in Vers 2 benennt. Dort heißt es, und wandelt in Liebe. Das bedeutet, wir sollen ein Leben geprägt von Liebe leben. Gott nachahmen auf der einen Seite und in Liebe wandeln auf der anderen Seite, das sind zwei Aufforderungen, die stehen im Grunde parallel zueinander. Sie haben etwas miteinander zu tun. Gott nachzuahmen bedeutet, in Liebe zu leben. Und wenn wir in Liebe wandeln, in Liebe leben, dann ahmen wir damit in unserem Verhalten, in unseren Worten Gott nach. Denn Gott ist Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16 haben wir eben schon gehört. Da heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Gott nachahmen und einen Lebensstil voller Liebe leben, dazu werden wir aufgefordert. Aber dieser Anspruch, der ist gewaltig und unerreichbar, oder? Aber Moment, wir werden hier nicht zu Perfektion aufgerufen. Die Grammatik der griechischen Verben zeigt uns hier, der Weg ist das Ziel. Es geht nicht darum, dass wir jetzt schon perfekt sind in unserer Art zu lieben, so wie Jesus geliebt hat, sondern dass wir uns in diesen Prozess, auf diesen Weg begeben, immer mehr so zu lieben wie er, immer mehr seine Liebe zu verstehen und immer mehr ihm diese Liebe nachzuahmen. Und auf diesem Weg zu sein, das ist das, wozu wir hier herausgefordert werden. Denn wir sind geliebte Kinder, heißt es in Vers 1. Wir sollen als geliebte Kinder lieben. Das ist nicht einfach nur eine nebensächliche Bemerkung, die Paulus hier macht, sondern so wie die Feder dem Pfeil seine Stabilität auf dem Flug gibt, damit er sein Ziel erreicht, so ist diese Aussage, dass wir geliebte Kinder sind, das, was uns eigentlich den Halt gibt bei dieser Aufforderung, was uns in der Bahn hält, was uns ausrichtet und was uns die Kraft gibt, so zu lieben wie Jesus. Wenn du Christ bist, dann bist du ein geliebtes Kind Gottes. Gott hat dich in seine Familie adoptiert und aufgenommen. Du bist Erbe seiner Herrlichkeit. Du bist für Gott wertvoll. Du bist angenommen und du bist unendlich geliebt. Wenn wir ein Leben in Liebe leben wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit immer mehr verinnerlichen und immer mehr verstehen und begreifen. Gott liebt mich. Die Aufforderung hier lautet nämlich nicht so sehr, geh und werde eine liebende Person, sondern vielmehr, begreife die große Liebe Jesu für dich und dann ahme ihm diese Liebe nach. Es beginnt damit, dass wir begreifen und verstehen und verinnerlichen, wie sehr Gott dich und mich liebt. Und das wird in Vers 2 so deutlich und sichtbar. Diese Liebe Gottes ist keine abstrakte Wahrheit oder Theorie, die man nicht greifen oder verstehen kann. Seine Liebe ist in Jesus Christus sichtbar geworden. Und diese konsequente Liebe sollen wir immer mehr verstehen und nachahmen. Schaut mal, was in Vers 2 steht. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ganze Ausmaß der Liebe Gottes wird am Kreuz sichtbar, wo Jesus Christus dich bis zum Ende geliebt hat, sein Leben hingegeben hat für dich. Diese Liebe, echte Liebe, ist aufopferungsvolle Liebe. Liebe, die bereit ist, sich hinzugeben. Jesus gab sein Leben hin für dich. Niemand hat es ihm genommen, niemand könnte es ihm nehmen. Es war seine Initiative, es war seine selbstgewählte Handlung, dich so zu lieben. In Johannes 10 wird es so deutlich, wo Jesus von sich spricht und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus gab sich willentlich selbst hin, demütigte sich bis zum Äußersten, ging bereitwillig ein, ausgepeitscht, verspottet zu werden, angespuckt zu werden und zu sterben, obwohl er jeden Moment dieses Leid hätte beenden können. Niemand konnte es ihm nehmen, aber er gab willentlich. Das wird in Markus 10 auch so deutlich, wo er in den Versen 33 und 34 mit seinen Jüngern unterwegs ist und ihnen im Voraus schon berichtet, was passieren wird. Er sagt ihnen, wir gehen jetzt zusammen nach Jerusalem. Dort werde ich überliefert, zum Tode verurteilt, verspottet, angespuckt, gegeißelt und ich werde getötet. Er wusste genau, was passieren wird. Er wusste es. Das ist Liebe. Liebe ist aufopferungsvoll. Liebe gibt sich selbst hin für den anderen, ohne Rücksicht auf Verluste. Liebe fragt nach dem Preis. Sie bezahlt willentlich. Das heißt weiter im Vers, in Vers 2, Jesus wurde zu einer Opfergabe und einem Schlachtopfer. Im Alten Testament lesen wir davon, dass die Priester Israels für sich und für das ganze Volk täglich Opfer bringen mussten. Immer wieder wurde geopfert und geopfert und geopfert, um Sühnung zu erwirken für ihre Sünde. Jeden Tag wurde geopfert und geschlachtet, bis Jesus kam. In Hebräer 7, da lesen wir davon, dass Jesus das vollkommene Opfer war, das alle Schuld der Welt tragen konnte. Und deshalb war sein Opfer für den Vater ein duftender Wohlgeruch, heißt es hier in Vers 2. Aus dem Alten Testament, da kennen wir diese Aussage her. Ein duftender Wohlgeruch für Gott, das bedeutet, Gott kann dieses Opfer annehmen. Es ist ihm wohlgefällig, es gefällt ihm. Jesu Opfer war ein Opfer, das Gott annahm und das ihm gefiel. Ja, es gefiel ihm, als sein Sohn dort am Kreuz hing und die Schuld auf sich lud. Als sein Sohn rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da gefiel es dem Vater. In Jesaja 53, da heißt es prophetisch gesprochen über Jesus. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn, Jesus, treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Und weiter in Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Versteht das nicht falsch. Gott, der Vater, hatte keinen Spaß daran, seinen Sohn dort hängen zu sehen. Es war für ihn kein Vergnügen zu sehen, wie sein Sohn leidet. Aber als der Heilige, der Ewige, der völlig schuldlose Sohn Gottes, Jesus Christus, willentlich sein Leben hingab für dich und mich, da war das ein Opfer, das so voller Heiligkeit und so voller Liebe war, dass der Vater sagte, das gefällt mir. Jesu Opfer reichte, um Gottes Zorn für immer von uns zu wenden. Und deshalb müssen wir nicht tagtäglich Buße tun, um jeden Tag neu gerettet zu werden. Wir dürfen Buße tun und dürfen jeden Tag die Beziehung zu Gott wieder aufrechterhalten. Aber worum es bei Buße nicht geht, ist jeden Tag sich neu zu retten. Weil ein für alle Mal Rettung geschaffen ist. Es ist vollbracht am Kreuz. Du musst dir keine Sorgen machen, was passiert, wenn du vielleicht als Christ eine Sünde begangen hast und im gleichen Moment kommt Jesus wieder. Es ist schon vollbracht. Du bist gerettet wegen dem, was schon passiert ist. Du musst dir die Liebe Gottes nicht mehr erarbeiten oder irgendwie verdienen, jeden Tag aufs Neue. Es ist vollbracht. Der Wille des Vaters wurde zufriedengestellt, aber er zahlte einen sehr hohen Preis dafür. Liebe ist opferbereit. Das ist der Beweis der Liebe Jesu für dich, der nicht größer sein könnte. Es wird von einem mittelalterlichen Mönch berichtet, der seiner Gemeinde ankündigte, dass er am nächsten Sonntag über das Thema die Liebe Gottes predigen möchte. Und als es dann dunkler wurde am Abend, das Licht nicht mehr durch die Fenster der Kathedrale reinleuchtete, da kam die Gemeinde zusammen und versammelte sich in diesem recht dunklen Raum. Alle setzten sich. Und in der Dunkelheit dieses Raumes, da kam der Mönch rein, zündete eine Kerze an und trug diese Kerze wortlos einfach nur zu dem aufgestellten Kreuz. Zuerst beleuchtete er die Dornenkrone, dann die beiden verwundeten Hände, dann die Spuren der Speerwunde. Und in der Stille, die eintrat, blies er die Kerze aus und verließ den Raum. Gab nichts mehr zu sagen. Christi Liebe kostete ihn etwas. Sollte unsere Liebe uns nicht auch etwas kosten? Zu lieben wie Jesus bedeutet, lieben auch dann, wenn ich meine Zeit opfern muss. Lieben auch dann, wenn ich Geld opfern muss. Lieben auch dann, wenn ich meine Karriere opfern muss. Lieben auch, wenn ich meine Hobbys dafür opfern muss. Lieben auch, wenn ich meine Wünsche, meine Lebensträume dafür opfern muss. Lieben auch dann, wenn ich vielleicht das Ansehen bei den Menschen dafür opfern muss. Lieben, auch wenn ich mich selbst, mein ganzes Leben, mein ganzes Ich opfern muss, um für den anderen da zu sein und ihm zu dienen. Das ist der radikale Lebensstil, zu dem Gott uns hier auffordert. Ein Leben geprägt von selbstloser, von aufopfernder Liebe, der Art Liebe, mit der Jesus dich geliebt hat. Und die ersten, die ich hier zu dieser sehr radikalen Liebe herausfordern möchte, sind die Ehemänner hier im Raum. Weil Paulus auch die Ehemänner als erstes dann später anspricht. Nur ein paar Verse später, Vers 25 des gleichen Kapitels, da sagt er, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Männer, ich glaube, wir sind hier ganz besonders angesprochen in diesem Text. Wir sind die, die vorangehen sollen. Wisst ihr, wir Männer, wir geben doch gerne Opfer für Dinge, nur meistens für die falschen Dinge. Sind wir da, wenn unsere Frauen uns brauchen? Sind wir bereit, eins der eben erwähnten Opfer zu bringen, wenn es notwendig wird für unsere Ehe und für unsere Frauen? Sind wir da, wenn wir geistlich vorangehen sollten oder uns in unsere Kinder investieren sollten, statt uns vor den Fernseher zu setzen oder Internet zu surfen? Gehst du mit deiner Frau in einer Art und Weise um, die von täglicher Selbstaufgabe geprägt ist? Redest du mit deiner Frau auf eine Art und Weise, die von Respekt, Wertschätzung und Bereitschaft zur Vergebung geprägt ist? Stellst du dein Ego und deinen Stolz zurück, wenn ihr euch gestritten habt, und gehst als erstes auf sie zu und bittest sie um Vergebung für dein Verhalten? Bist du bereit, in Job und Karriere einen Schritt vielleicht mal zurückzumachen, wenn du merkst, es schadet eurer Ehe? Über die liebevolle Ehearbeit unserer Gemeinde, da erhalten wir wöchentlich E-Mails von Ehefrauen, die von zerbrochenen oder kurz davorstehenden Ehen berichten. Und ich glaube, in vielen Fällen würde es alles verändern, wenn die Ehemänner aufstehen würden und ihre Ehefrauen opferbereit lieben würden und Opfer bringen würden, um ihre Ehe zu retten. Wenn ihr als Ehepaar vielleicht gerade eine schwierige Phase durchmacht, dann frage du dich ganz persönlich, frag dich nicht, was dein Ehepartner opfern müsste, frag dich, was du opfern müsstest, um deine Ehe voranzubringen oder zu retten. Aber natürlich gilt diese Aufforderung für alle geliebten Kinder Gottes hier. Sie gilt ebenso für Ehefrauen. Liebt eure Ehemänner mit bedingungsloser, mit aufopferungsvoller Liebe, auch dann, wenn es vielleicht gerade schwierig ist. Sie gilt ebenso für Singles. Liebt die Menschen in eurer Umgebung, in eurer Familie, in der Gemeinde, indem ihr euch selbst zurücknehmt und die Zeit, die ihr habt, investiert, um ihnen zu dienen. Sie gilt ebenso für Eltern. Liebt eure Kinder aufopferungsvoll, indem ihr eure Zeit, eure Kraft und eure Geduld opfert, um euch in eure Kinder zu investieren, um sie zu erziehen. Sie gilt aber auch für Kinder. Liebt eure Eltern respektvoll, gehorcht ihnen, wenn ihr noch jüngeren Alters seid und kümmert euch um sie, wenn eure Eltern älter werden. Sie gilt für alle uns hier in der Gemeinde als Glaubensgeschwister. Liebe deine Glaubensgeschwister, indem du ihnen selbstlos dienst, ohne die Erwartung, irgendwas zurückzubekommen. In Johannes 3, Vers 16 wird uns berichtet, wie Jesus sein Leben hingab für uns, damit wir Rettung finden. In 1. Johannes 3, 16 wird uns berichtet, dass wir unser Leben opfern sollen für unsere Glaubensgeschwister. Wir werden herausgefordert. Liebe deine Geschwister, bedingungslos, aufopferungsvoll. Ich weiß, das ist ein ziemlich hoher Maßstab, der an uns hier gesetzt wird. Aber es beginnt schon bei recht kleinen Dingen, dass wir anfangen können, so zu lieben. Ich glaube, die Aufforderung gilt auch für uns als Arbeitnehmer. Die spricht Paulus nämlich später auch nochmal recht spezifisch an und sagt, sei bereit, den demütigen Weg zu gehen auf der Arbeit, einen liebenden Weg, um ein Zeugnis zu sein der Liebe Christi. Wir sind aufgefordert, ein Leben zu leben, das immer mehr von aufopfernder Liebe für unseren Nächsten geprägt ist. Und während uns diese ersten zwei Verse, finde ich, sehr eindrücklich zeigen, wie sehr Jesus uns liebt und wie wir herausgefordert werden, selbst auch so zu lieben, zeigen uns jetzt die nächsten Verse im Grunde die Kehrseite auf. Nämlich das, wovon wir uns als Christen, als geliebte Kinder Gottes, fernhalten sollen. Der zweite Punkt lautet verdrehte Liebe, wovon wir uns fernhalten sollen. Ich lese die Verse 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Paulus leitet hier mit einem Aber ein, denn das, was hier jetzt steht, ist im Grunde das Gegenteil von der aufopferungsvollen Liebe, von der wir eben gehört haben. Und er listet 6 Verhaltensweisen auf, die überhaupt nichts zu tun haben mit einem liebenden Lebensstil. Die ersten 3, die er nennt, sind die Unzucht, die Unreinheit und die Habsucht. Unzucht ist im Grunde ein Sammelbegriff für alle sexuellen Handlungen, die außerhalb des gottgegebenen Rahmens der Sexualität stattfinden. Ehebruch, Inzest, Prostitution, Sex vor der Ehe, jegliches sexuelles Fehlverhalten. Unreinheit meint genau genommen sowas wie Schmutz oder Dreck. Das Wort wird sehr oft im Zusammenhang mit dem Wort Unzucht verwendet. Und hier meint es wahrscheinlich sowas wie obszöne oder anstößige Bilder. Dinge wie Pornografie, erotische Bilder und erotische Literatur. Dinge, die wir ja auch in unserem Sprachgebrauch als schmutzige Inhalte bezeichnen würden. Und als drittes nennt er die Habsucht, die von Gier und dem Wunsch, immer mehr haben zu wollen, spricht. Oft bezieht sich Habsucht auf Geld oder Besitz. Aber schon das 10. Gebot zeigt uns, es geht auch darum, begehre nicht die Frau oder den Mann deines Nächsten. Hier geht es wahrscheinlich vor allem um sexuelle Habsucht, um sexuelle Gier. Eine Gier, die wie Salzwasser ist, das man trinkt. Je mehr man davon nimmt, desto durstiger lässt es einen zurück. Sexuelles Fehlverhalten, schmutzige Inhalte, sexuelle Gier, all davon sollen wir Abstand nehmen als Christen. Davon sollen wir uns fernhalten. Das soll nicht zu uns gehören. Paulus sagt, wir sollen noch nicht mal darüber reden. Das heißt nicht, dass wir Sünde nicht benennen oder bekennen können. Aber er will damit sagen, hey, diese Sünden, dieses Verhalten soll so weit von euch in eurem Lebensstil entfernt sein, dass ihr da noch nicht mal drüber reden müsst. Das soll noch nicht mal in eurem Reden auftauchen, so ein Verhalten. Nehmt davon Abstand, haltet euch von sowas fern. Das passt nicht zu euch. Ihr seid geheiligte Kinder und geliebte Kinder Gottes. Das passt nicht zu Heiligen. Haltet euch davon fern. Warum nennt Paulus ausgerechnet die sexuelle Sünde als Gegenstück zur aufopfernden Liebe? Ich glaube, weil es keine andere Sünde gibt, die uns so sehr vorgaukeln möchte, echte Liebe zu sein, aber in Wirklichkeit eine verdrehte Liebe ist, die uns hier verkauft wird. Eine verdrehte, eine billige Liebe. Und in beiden Fällen, der aufopfernden Liebe und auch bei der verdrehten Liebe, geht es interessanterweise in beiden Fällen um Hingabe. In beiden Fällen gibt man sich hin. Schaut mal, was nur ein paar Verse vorher im Epheserbrief über die sexuelle Ausschweifung steht. Kapitel 4, Vers 19, da heißt es, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Hier geht es genau wieder um diesen Punkt, um Sexualität. Während Jesus in seiner Liebe sich selbst hingab als ein Opfer, selbstlos, willentlich für den anderen, geben sich die Menschen dieser Welt der sexuellen Sünde hin, geben sich willentlich dorthin, aber aus ganz anderen. Können da gern gleich nochmal so ein bisschen drüber reden, aber ich mache erstmal weiter. Ich mache, ja. Danke. Okay, ich mache hier nochmal von neu. Worüber ich geredet habe, war, dass in beiden Fällen geht es um Hingabe. In beiden Fällen geben sich Menschen für etwas hin. In dem einen Fall hat sich Jesus hingegeben, willentlich als ein Opfer. Und in dem anderen Fall geben sich die Menschen selbst hin für die sexuelle Sünde. Sie geben sogar ihren Körper hin, wie wir es auch in Römer 1 finden. Aber nicht, um den anderen zu dienen, sondern um selbst etwas zu bekommen. Um die eigene Lust und Befriedigung zu stillen, werden die Grenzen der Sexualität überschritten, der Ehepartner betrogen und vielen Menschen in dieser Welt wird Gewalt angetan. Hier stehen sich Selbstaufgabe und Egoismus gegenüber. Hingabe für den anderen und Hingabe für sich selbst. Aufopfernde Liebe und verdrehte Liebe. Wir werden aufgefordert, den Lügen dieser Welt eben nicht zu glauben und echte Liebe zu lieben. Zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und von sexueller Unzucht, von Dreck, von dieser Gier Abstand zu nehmen. Denn während das Ausleben der Sexualität innerhalb der Ehe etwas wirklich Wunderschönes ist, ist es außerhalb der Ehe oft viel Schaden anrichtend. Dass wir über sexuelles Fehlverhalten nicht mal eigentlich reden sollten, wird auch in den nächsten drei Verhaltensweisen deutlich, die hier aufgezählt werden. Wir sollen uns ebenso von Unanständigkeit, von albernem Geschwätz und von Witzeleien fernhalten, heißt es in Vers 4. Alles drei Punkte, die eher unser Reden betreffen. Unanständigkeiten meint zum Beispiel schmutzige Geschichten oder anzügliche Witze mit irgendwelchem sexuellen Bezug. Dummes Gerede meint, Blödsinn zu reden, der keinem hilft oder niemanden aufbaut, sondern nur Schaden anrichtet am Ende. Hier könnte auch sowas wie vulgäre Sprache gemeint sein, starkes Fluchen. Oft sind Schimpfworte oder haben Schimpfworte in unserem, nicht unserem Sprachgebrauch, hoffentlich, aber im Sprachgebrauch dieser Welt, oft auch so einen sexuellen Bezug und das ist nicht gut. Und mit Witzeleien will Paulus nicht sagen, dass wir keinen Humor haben dürfen oder nicht lachen dürfen, sondern es geht konkret um Witze, die sich über Sünde lustig machen oder vielleicht sogar Sünde verharmlosen. Scherze, die zu weit gehen, sarkastische Rede, die andere verletzen oder beschämen. Zur Liebe passt es nicht, sich durch unanständige Worte selbst besser darzustellen, andere zu verletzen, Gott Unehre zu machen oder sich über Sünde lustig zu machen. Statt Gott durch solche Worte zu entehren, sollen wir als Christen unsere Stimme nutzen, um Gott zu ehren. um ihnen zu danken, heißt es hier. Paulus stellt hier diesen Verhaltensweisen, diesen negativen Verhaltensweisen eine positive gegenüber und sagt stattdessen aber Danksagung. Danksagung soll unser Reden prägen, weil wir mit unserem Dank Gott Ehre geben, ihn loben und damit auch ein Zeugnis sind für die Menschen um uns herum. Dankbarkeit ist die passende Antwort auf die aufopfernde Liebe Jesu. Und wir haben allen Grund, unserem Herrn von Herzen zu danken, weil er uns so sehr liebt. Wir sollten als Christen auf unsere Worte achten. Ob zu Hause, bei der Familie, beim Fußballspielen, auf der Arbeit, mit Freunden. Und auch wenn wir vielleicht alleine im Auto sitzen und man uns die Vorfahrt genommen haben, sollten unsere Worte nicht von Unanständigkeit gefärbt sein, sondern die Farbe der Liebe tragen. In den letzten 2 Jahren der Corona-Pandemie, da wurden viele Strategien gefahren, um die Ausbreitung der Viren zu verhindern. Und ein Punkt, der uns seither im Alltag ja irgendwie begleitet, ist die Aufforderung, Abstand zu halten. Mindestens 1,5 Meter Abstand im Supermarkt, in Warteschlangen, im Büro und bei Veranstaltungen. Das Ganze unter dem Schlagwort Social Distancing, soziales Abstand nehmen. Und ich glaube, wozu uns die Verse hier auffordern, ist sowas wie Holy Distancing, heiliges Abstand nehmen. Wir sollen als Christen Abstand nehmen von dem Schmutz und von diesem Dreck, von dem wir eben gehört haben, von Unzucht, von Unmoral, Gier und unanständigem Reden. Wir sollen uns nicht pauschal von Menschen distanzieren, die so leben, aber wir sollen uns und unser Verhalten davon distanzieren. Das gehört nicht zu unserem Leben. Das passt nicht zu uns. Egoismus darf nicht Teil unseres Lebens sein, sondern wir sollen uns aufopfern in Liebe für den anderen. Wir sind Heilige in Gottes Augen und sollen auch als solche leben. Wenn du mit den Themen Pornografie oder Selbstbefriedigung zu kämpfen hast, dann will ich dich auffordern, flieh vor diesen Sünden. Denn es ist egoistische Gier und es ist sich ergötzen an Filmen, wo vielen Frauen Gewalt angetan wird. Hol dir seelsorgerliche Hilfe und bekenne deine Sünde. Wenn du außerehelichen Sex hast, dann wende dich ab davon. Lebe schon vor der Ehe ein treues Leben. Wenn dich dein Freund oder deine Freundin zu Sex drängt, dann geh nicht darauf ein und hinterfrage vielleicht nochmal eher diese Beziehung. Wenn du deinem Ehepartner untreu bist, dann kehr um. Bitte um Vergebung, denn statt für deinen Ehepartner aufopfernd da zu sein, schadest du sogar deinem Ehepartner noch und dir selbst auch. Wenn du deinen Augen und deinem Kopf willentlich freien Lauf lässt, weil dich dort vermeintlich ja keiner sieht, dann mach einen Neuanfang und strebe nach Heiligkeit, selbst im Verborgenen. Wenn du vielleicht Sehnsucht nach Annahme und Liebe hast, dann geh trotzdem keine Kompromisse ein. Lass dich nicht auf einen Partner ein, der kein Christ ist, um Liebe zu finden. Viele, die auf diesem Weg gegangen sind, wurden am Ende bitter enttäuscht. Wenn du auf der Arbeit oder mit Freunden auf eine Art und Weise redest, die Sünde verharmlost, dich auf diese Art zu reden, ja, ich sag mal, mit einlässt, wenn du fluchst und verletzend bist für andere, wenn du über andere lästerst, dann werde dir neu bewusst, dass wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt. Unser Handeln soll von einer aufopfernden Liebe geprägt sein, die andere erbaut und dem anderen dient und nicht destruktiv ist. Vielleicht wird es ja Zeit für dich, etwas in deinem Leben zu opfern, das dich immer wieder zur Sünde verführt. Vielleicht gibt es etwas, vielleicht sogar jemanden, von dem du Abstand nehmen musst, weil es dir nicht gut tut. Dann geh diesen Schritt und vertraue Gott, dass er dich auf diesem sicher auch herausfordernden Schritt segnen wird und leiten wird. Opfer zu bringen tut manchmal weh. Der Grundsatz der Liebe lautet aber immer wieder hier, sich selbst aufopfern und nicht egoistisch für sich einfordern. Das ist der Weg, zu dem wir berufen sind. Dass uns Paulus hier zu einem Leben in Liebe fern von egoistischer Unzucht aufruft, ist nicht ohne Grund. Es gibt einen guten Grund, weshalb wir davon Abstand nehmen sollen. Sünde hat ewige Folgen und das wird im nächsten Punkt sichtbar. Der dritte Punkt lautet ewige Folgen, was uns klar sein sollte. Die Verse 5 und 6. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass er kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Der letzte Abschnitt hier, der beginnt mit einem Denn. Hier kommt jetzt also eine Art Begründung dafür, warum es so wichtig ist, dass wir als Christen Abstand nehmen und konsequent sind, konsequent im echten Lieben und konsequent Abstand nehmen von falscher, von verdrehter Liebe. Paulus schreibt hier, ihr sollt wissen und ihr sollt erkennen. Das meint auch sowas wie, was ihr ja schon wisst und auch immer weiter verinnerlichen sollt. Und dann wiederholt er die drei Verhaltensweisen, die er schon zuvor genannt hat. Er spricht wieder von den Unzüchtigen, von Unreinigen und Habsüchtigen. Aber er redet hier jetzt nicht von Gläubigen, das ist wichtig zu erwähnen, sondern er redet hier von Menschen, die sich bewusst von Gott abgewandt haben. Er redet von Ungläubigen, das wird auch in Vers 6 deutlich, wo er von den Söhnen des Ungehorsams spricht. Hier geht es nicht um Gläubige, um das, was jetzt an Konsequenzen kommt, sondern um diejenigen, die sich bewusst von Gott abgewandt haben, die ohne Gott leben. Und er nennt zwei verheerende Dinge für diese Menschen. Er sagt erstens, sie haben kein Erbe im Reich Gottes. Und zweitens, der Zorn Gottes wird über sie kommen. Wer so lebt, wer sich bewusst von Gott abwendet und in Sünde lebt, wird in Ewigkeit nicht Teil des Reiches Gottes sein, sondern Gottes Zorn erleben. Es ist diese verdrehte Liebe, die so viele Menschen auf falschen Wegen führt und vielleicht den einen oder anderen sogar abhält, Jesus konsequent nachzufolgen. Und Paulus will den Gläubigen hier sagen, seid euch bewusst, worüber ich hier schreibe. Sexuelles Fehlverhalten ist keine Kleinigkeit, sondern besonderer Ausdruck der Entfremdung von Gott. In dieser Sünde wird sichtbar, was das eigentliche Problem ist, nämlich, dass die Menschen fern von Gott sind und den Zorn Gottes erleben werden. Wegen dieser Trennung von Gott werden viele Menschen die Ewigkeit in der Hölle sein. Wir müssen Sünde ernst nehmen, auch als Christen, auch wenn wir befreit sind von der Sünde. Ist das keine Einladung, selbst zu sündigen, sondern sollte eine Motivation sein, dass wir immer mehr Heiligkeit anstreben und immer mehr in Liebe wandeln wollen. Jesus ist unser Vorbild. Und ich glaube, uns als Christen geht es doch auch so. Keiner von uns sagt, ach, ich will mein Leben in Ausschweifung leben. Sondern in uns ist, glaube ich, diese Motivation, die der Herr in uns reingeprägt hat, dass wir so leben wollen, weil wir jetzt ein neuer Mensch sind. Wir sind nicht mehr diese Menschen, die in Ausschweifung leben. Wir sind Heilige. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das wirkt sich auf dich und dein Gewissen aus. Und du strebst im Inneren danach und ich will dich motivieren. Gott trägt dich dadurch. Gott ist da mit dir, wenn du dich bewusst auf diesen Weg begibst, zu sagen, ja Herr, ich will dir vertrauen, dass das der gute Weg ist und ich will diesen Weg gehen. Vertraue dich da dem Herrn an. Aber Paulus will uns hier auch warnen. Er will uns warnen vor Täuschung und Irreführung, die wir in dieser Welt finden. Lass dich von niemandem mit leeren Worten verführen, so zu leben, wie wir es eben gehört haben. Hier geht es um irgendwelche schwachen Argumente und Aussagen ohne Wahrheit oder vielleicht auch Halbwahrheiten, mit denen andere uns klar machen wollen, dass all diese Sünde zum Beispiel gar nicht so schlimm ist. Irreführung und Täuschung, das ist die Art und Weise, mit der die Schlange Adam und Eva verführte. Das ist die Art und Weise, wie der Satan versucht, Jesus zu versuchen oder versuchte. Es ist die Art und Weise, wie der Teufel auch heute noch immer wieder angreift. Täuschung und Irreführung. Als Kind war ich mit meinem Cousin oft angeln. Ich habe zwar auch geangelt, aber vor allem mein Cousin war derjenige mit dem Angelschein, der guten Ausrüstung. Aber trotzdem habe ich da eine ganze Menge mitgelernt. Eine wichtige Sache, die man zum Angeln braucht, das sind sogenannte Wobbler. Mit so einem Wobbler, da kann man Barsche, Hechte oder auch Zander fangen. Sie selbst essen nämlich gerne kleine Fische. Und diese Wobbler, die sehen so ähnlich aus, halt wie so ein kleiner Fisch. Die bewegen sich sogar im Wasser, wenn man die Schnur zieht, wie so ein kranker Fisch, der sich ein bisschen krumm bewegt. Aber das zieht die Raubfische noch umso mehr an. Und mit etwas Glück und vielleicht auch ein bisschen mit Erfahrung, wo man die Angel hinwerfen muss, da schafft man es vielleicht, einen Fisch zu fangen, der in diese Falle ertappt. Der Fisch beißt zu und ist am Haken. Angeln beruht im Grunde auf dem Prinzip der Täuschung. Man imitiert mit einem Köder etwas, was wie das Original aussieht, aber eigentlich in Wahrheit nicht weiter davon entfernt sein könnte. Wir werden in dieser Welt förmlich bombardiert mit Filmen, mit Musik, mit Werbung und Social Media, wo uns etwas, ja, proklamiert wird, was aussieht wie Liebe. Man sagt uns, Liebe kennt keine Grenzen, solange es dir gut tut. Lebe deine Sexualität aus, so wie es dir gefällt. Das ist das Beste für dich. Aber diese Liebe ist erstens eine Täuschung. Sie ist Egoismus statt Aufopferung. Und sie hat einen ganz krassen Haken. Hinter dieser Fassade verdrehter Liebe verbergen sich oft ganz viel Schmerz und Verletzung. Egoismus und Gier bei den Menschen. Und deshalb sollten wir aufpassen, wovon wir uns prägen lassen. Was wir uns anschauen abendlich. Wo wir hinhören. Womit wir uns füllen. All das will der Teufel und kann der Teufel nutzen, um uns zu täuschen und eine verdrehte Liebe zu verkaufen. Diese Angriffe kommen aber leider auch manchmal von innen und nicht nur von außen. Im Bereich der Sexualität herrscht in vielen Gemeinden und auch bei vielen Christen zunehmend Verwirrung. Vielleicht hast du ja auch schon mal Aussagen gehört, wie steht in der Bibel wirklich, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf? Aber wenn die Person doch so empfindet, kann es dann wirklich Sünde sein? Ach, das macht doch jeder, so schlimm ist das doch nicht. Und manchmal werden Verse zitiert und aus dem Kontext gerissen, wie, ist mir nicht alles erlaubt? Diese Aussagen haben ihre Grundlage selten in Gottes Wort. Wir müssen als Christen aufpassen, von diesen Aussagen getäuscht zu werden. Wenn du gerade im Bereich Sexualität vielleicht auch einfach Zweifel hast, Fragen hast, die dir aufkommen, dann schau in Gottes Wort rein. Prüfe, was Gottes Wort sagt. Sprich mit einem reifen Christen, dem du vertraust, über deine Fragen und Gedanken, vielleicht auch mit den Ältesten, mit deinem Hauskreisleiter oder einem Seelsorger. Aber gebrauche diese Täuschung nicht als Ausrede, um dich einfach dieser sexuellen Sünde hinzugeben. Denn diese Täuschung hat einen großen Haken. Sie greift deine Beziehung zu Gott ganz massiv an. Nimm Sünde nicht auf die leichte Schulter. Jesus starb für dich, gab sein Leben hin für dich, um dich davor zu befreien. Ich möchte an dieser Stelle aber auch gerne diejenigen ansprechen, die, die noch kein Kind Gottes sind oder sich nicht so bezeichnen würden. Vielleicht bist du heute zu Besuch hier, vielleicht zum ersten Mal sogar, vielleicht bist du per Livestream zugeschaltet. Jemand hat dir diesen Livestream empfohlen, du schaust jetzt zu. Das Problem, das du persönlich hast, ist in erster Linie nicht, dass du vielleicht ein Sexualleben hast, das nicht den Ansprüchen Gottes entspricht. Das ist das Symptom des eigentlichen Problems. Das eigentliche Problem ist, dass du getrennt bist von Gott. Jeder, der nicht an den glaubt, der sein Leben willentlich am Kreuz gab, um uns zu retten, jeder, der nicht ihm vertraut, wird verloren gehen. Das Gericht und der Zorn Gottes sind eine Realität. Geh dieser Frage nicht aus dem Weg, was nach deinem Leben eigentlich kommt. Denn die gute Botschaft ist, Jesus brachte ein Opfer, auch für dich, um dich zu retten. Und sein Opfer genügt, um den Zorn Gottes auch von dir abzuwenden. Aber dafür musst du dich Gott zuwenden, ihm vertrauen, dein altes Leben hinter dir lassen und ihm dein Leben anvertrauen. Ich möchte jeden hier einladen, heute eine klare Entscheidung zu treffen. Entscheide dich heute dafür, dein Leben so wie Jesus willentlich aufzuopfern. Wenn du noch kein Christ bist, leg dein Leben hin. Leb es zu Jesu Füßen hin und du wirst wahres Leben erleben. Und wenn du Christ bist, dann stell dich und deine Bedürfnisse zurück. Sei bereit, dich selbst für deinen Nächsten aufzuopfern. Amen.